Jesus, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Herr, und wir wollen uns nicht ablenken lassen davon, dass du zu uns reden möchtest. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt aufschließt, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du in lebendiger Weise zu uns sprichst. Amen. Frauke hat den Herrn Fosbury schon angesprochen vor uns und er sagte einmal: Mir wurde immer wieder und wieder gesagt, ich würde nicht erfolgreich sein. Mir wurde gesagt, ich würde nicht mithalten können und dass meine Technik einfach nicht funktionieren würde. Ihr habt die gesehen. Und dann sagt er ein bisschen kaltschnäuzig, wahrscheinlich war das nach dem Erfolg: Ich habe einfach mit den Schultern gezuckt und gesagt, wir werden sehen. Letztendlich war es die Not, die den Herrn Fosbury in ein neues Land getrieben hat. Ja? Er hat gemerkt, die Technik, die die anderen haben, die kann er nicht. Er muss sich was Neues überlegen. Er ist aufgebrochen. Er hat die Grenzen überwunden. Leute haben ihn belächelt, haben gesagt: Ja, was ist denn das für einer? Er hat Neues erlebt und heute ist der Flop, der sprichwörtliche Flop, nach ihm benannt und ist in die Sportgeschichte eingegangen. In der Bibel lesen wir von Abraham, der am Anfang ja noch anders heißt, Abram, und auch er hatte eine Not. Ich weiß nicht, ob euch das mal so aufgefallen ist. Ich habe mal dieses lange Abstammungsregister mitgebracht, was man oft überspringt, bevor es zu ihm kommt. Sieht so aus, ich habe es extra klein gemacht, damit man das gut sehen kann. Also es steht in 1. Mose 11, oder jetzt, ja, 11, Ende 11. Und es fällt auf, dass immer jemand lebte und dann zeugte er jemanden. Ja? In meiner Mitte, Ebner lebte 34 Jahre, zeugte Peleg, und Ebner lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, noch so und so viele Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und der Peleg, der lebte so und so lange, und Peleg lebte, nachdem er Rego gezeugt hatte, noch so und so viele Jahre, zeugte Söhne und Töchter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz am Ende. Terach zeugte Abram, Nahor, Haran, und Haran zeugte Lot. Und die starben, und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name von Abrams Frau war Sarai, der Name von Nahors Frau war Milka, die Tochter Harans, des Vater der Milka und des Vater der Jiska. Ja. Und dann, Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und damit ist diese lange Generationenfolge schlagartig vorbei. Ja. Man hat sich, oder das, man hat davon gelebt, dass man Nachkommen hatte. Und es ging immer weiter über Jahrhunderte und über Jahrhunderte. Und dann kommt der Abram. Und der nimmt sich Sarai, der nimmt sich die falsche Frau. Und die war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Vorbei. Abrahams Ersterwähnung, der noch Abram heißt, ich sage jetzt immer Abraham, sonst kommen wir durcheinander, beginnt mit einer Pleite. Und das bewegt unter anderem ihn zum Aufbrechen. Lasst uns diese Geschichte des Aufbruchs lesen, 1. Mose 12, Verse 1 bis 7, steht auch hier an der Wand. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot, sein Neffe, ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran erworben hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan, und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zu Terebinthe More. Damals waren die Kaaniter im Land. Und der Herr erschien in Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ich habe diese Predigt überschrieben mit von Frusthausen nach Hoffnungen. Lange überlegt, wie kriegen wir das irgendwie griffig hin? Frusthausen steht für Resignation, für Mutlosigkeit, für keine Ideen mehr, für ich habe keine Kraft mehr, für ich will einfach weg, ich bin genervt, Stillstand, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das ist Frusthausen. Hoffnungen ist kein Ort im Schwäbischen, wie man vermuten könnte, sondern zeigt ein Leben im Vertrauen auf Gott. Hoffnungen entdecken nur die, die Frusthausen hinter sich lassen können. Und dabei werden sie aus ihrer vermeintlichen Sicherheit herausgeführt und lernen, wie Vertrauen zu Gott eine ganz andere Sicherheit ist. Heute geht es um Sicherheiten. Mit Gott eine neue Art der Sicherheit kennenlernen, die nur die kennenlernen, die ihn kennenlernen. Und deswegen habe ich meinen ersten Punkt genannt, Aufbruch in die Unsicherheit. Vielleicht zu den Studenten hätte auch in die Uni-Sicherheit gepasst, aber wir lassen das so. Aufbruch in die Unsicherheit. Gott fordert Abraham aus einem abgesicherten Leben heraus. Er dockt an der Sehnsucht vom Abraham an, dass er einen Stammhalter haben kann. Und er gibt ihm das Versprechen, ihn zu segnen. Und ich musste da irgendwie an eine Baumschule denken. Ja? Also da ist so ein Baum, der wird herangezogen und der wächst bis zu einer Grundgröße. Und dann irgendwann bleibt er nicht in der Baumschule, sondern der soll irgendwo hin, wo er wachsen und gedeihen kann. Zum Beispiel ein Apfelbaum in einem Obstgarten oder so. Also ein Apfelbaum, nicht gemacht für die Baumschule, ich dachte früher, das ist wirklich eine Schule, Baumschule, sondern für einen Obstgarten. Und so sagt Gott zu Abraham hier, hey, geh los. Ich habe einen Ort, der hält noch mehr bereit als das, was du jetzt gerade hast. Hier gerade bist du jetzt gerade nicht fruchtbar. Ich will dich aber an den Ort der Fruchtbarkeit führen. Ich will dich dorthin bringen, wo du aufblühen kannst, wo du Früchte trägst. Was bringt uns dazu, dass wir Altgewohntes hinter uns lassen? Was bringt uns dazu, dass wir uns auf Neues einlassen, dass wir uns bewegen lassen? Das ist ja nicht immer nur, dass man das Schöne vorne sieht, die Gelegenheit, das Neue, sondern wir lassen, wenn wir losgehen, auch immer Altes zurück. Bei Abraham war das recht viel, was er zurückgelassen hat. Ich hatte das vorhin so ein bisschen aufgesplittet. Geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines Vaters. Der ist eigentlich tot. Ja? Wir lesen das immer so nett, aber eigentlich ist der tot. In einem fremden Land ist man rechtslos. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Kanada wart. Wenn du in Kanada auf dem Grundbesitz eines Fremden erschossen wirst, dann ist das sein gutes Recht. Das muss nicht gemeldet werden, dann bist du einfach weg. Das ist genau das Gegenteil von Norwegen, da hat man Jedermannsrecht, oder Schweden. In Kanada, wenn dich da jemand auf seinem Land erschießt, das ist sein Land, dann bist du weg. Ja, also Abraham, der ist rechtelos. Wenn den jemand umgebracht hätte, egal. Und er verlässt die Familie, damit verlässt er wirtschaftliche Sicherheit, damit verlässt er soziale Sicherheit, dass sich andere Leute um ihn kümmern. Und auch religiöse Absicherung gibt es nicht mehr. Ja? Den Gott der Väter, ja, so heißt es ja immer, Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, die hatten damals auch Gottheiten, Väter, Götter, alles weg. Erstmal keine Sicherheit. Aufbruch in die Unsicherheit. Und trotzdem mache er das. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch bei uns erst der Leidensdruck so groß werden muss, dass wir aufbrechen. Bei Männern, wer sich angesprochen fühlt, ist es so mit zum Arzt gehen. Ja? Ich habe eine Gürtelrose jetzt am Rücken und ich bin nur zum Arzt gegangen, weil das höllisch wehgetan hat. Ich hatte das schon ein paar Tage. Ja? Ich habe gedacht, naja, so ein bisschen Ausschlag, ja, klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich gehe erst zum Arzt, wenn es richtig wehtut. Ja? Warum soll man da vorher da auch hingehen? Vielleicht, ja. Also manchmal muss der Leidensdruck so groß werden, dass wir aufbrechen. Oder das Neue, das ist so verlockend. Ja, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Bei Abraham trifft vielleicht beides ein bisschen zu. Ja. Gott sagt, ich will dir ein Land zeigen, ich will dir einen Neuanfang geben. Und das Neue, das ist besser als das Alte. Und er sagt, hey, geh los, beweg dich. Ich habe überlegt, ob wir dieses Lied singen sollen, geh Abraham, geh. Da habe ich mich dagegen entschieden. Mach dich auf den Weg, mach dich auf den Weg. Lass Altes los, damit du Neues umarmen kannst. Ich musste, und da können wir jetzt zwei Varianten machen, eine sportliche Variante, an hängende Seile denken. Oder an so Klettersachen, an so einem Spielplatz, wo man sich so langhangelt. Es gibt, wenn du an einem Seil hängst, in der Sporthalle gibt es manchmal so Seile, die sind aufgereiht. Wenn du da hängst, musst du das eine Seil loslassen, damit du das nächste bekommst. Und es gibt irgendwo den Moment der Unsicherheit, wo du dazwischen hängst. Wo du überlegst, was mache ich jetzt? Will ich jetzt so eine Stunde da hängen? Nee, man greift um. Ja? Ich habe das probiert, noch ein bisschen seniorengerecht zu machen, das Bild. Ein steiler Fußweg, eine rutschige, steile Treppe. Und dann kommt ein Geländer, man hält sich immer schön am Geländer fest, aber auf einmal ist das Geländer auf der einen Seite zu Ende. Da drüben gibt es aber ein Geländer. Jetzt muss man irgendwie darüber kommen und man kann nicht so machen, sondern man muss, es gibt diesen Moment, wo man loslassen muss, damit man die andere Seite des Geländers erreicht. Der Moment der Unsicherheit, Aufbruch in die Unsicherheit, genau das ist hier gemeint, wenn Abraham aufbricht, wenn er alles hinter sich lässt. Wir sind ja nicht doof, wir brechen ja nicht aus der Unsicherheit oder aus der Sicherheit auf in die Unsicherheit, damit wir da bleiben. Nein, da am Ende kommt ja wieder ein Griff. Gott verspricht ihm ja, ich will dich segnen, ich will dir Gutes tun. Aber diesen Moment der Unsicherheit, wo der Boden rutschig ist, wo ich dazwischen hänge zwischen den Seilen, den gibt's. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Gemeinde in so einer Aufbruch, in so einer Unsicherheitszeit vielleicht sogar sind, wo sich Dinge verändern, wo Sachen ausprobiert werden, wo dann ein Lied mal richtig schief geht, wo Dinge zu Ende gehen, andere Dinge beginnen. Oder du sagst, vielleicht hast du gerade so einen Griffwechsel gemacht. Ja, ich denke an die Studis, frisch nach Siegen gezogen, das Alte hinter einem lassen, das Neue liegt vor einem. Ich glaube, da ist man auch manchmal zwischendrin, ja, weil man eben das Alte schlecht hinter sich lassen kann. Weil man sich immer fragt, ja, wie oft fahre ich nach Hause? Und wie sehr greife ich mir das Neue? Wie sehr bin ich wirklich an dem Ort, wo ich wachse, wo ich Früchte bringen kann? Vielleicht ist es auch eine Gewohnheit oder ein Hobby, wo du weißt, da wäre ein Umbruch dran. Und du weißt noch nicht, was danach kommt. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich mit Fußballspielen aufgehört. Und das war so, das war eine ganz komische Situation, weil ja immer alle erwarten, dass man Fußball spielt als Jugendlicher. Und dann hörst du da auf einmal auf und dann steckst du so zwischendrin. Da kam zum Glück die Gemeinde, hat mich zugeballert mit Termin. Aber ja, so dieses Dazwischen, man weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Und der Punkt ist, wir können nicht beides. Wir können nicht dazwischen hängen. Dann werden wir abrutschen. Das ist die schlechte Nachricht. Wenn wir beim Alten bleiben, wenn wir in der Baumschule bleiben als Baum, dann wird es wenig Ernte geben, dann wird es wenig Grund zum Blühen geben, weil dann wird es eng, dann kommen die anderen Bäume. Wir müssen aufbrechen. Ein bisschen überspitzt gesagt kann man sagen, wer sich nicht mehr bewegt, der ist tot. Und das stimmt ja auch irgendwie übertragen. Wenn wir in Gedanken immer nur an dem Alten hängen bleiben, dann werden wir leider eingehen. Die gute Nachricht machen nicht so schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten ist ja Evangelium. Abraham, der Volk Gottes Ruf, der macht das nicht, weil er denkt, ich müsste jetzt irgendeine Aktion machen, ja? Ich müsste jetzt irgendwas machen, damit ich irgendwie up to date bin, sondern er folgt Gottes Ruf. Als Christen glauben wir an die Begleitung durch Gott in den Umbruchszeiten. Gott ist ein Gott, der in den Umbruchszeiten mit dabei ist, der eben nicht nur im Tempel ist, sondern der mit auf der Straße ist, der sich mit auf den Weg nach Hoffnungen macht, weil er auch Frusthausen kennt, ja, weil er Mensch war und deswegen mitgeht. Und das ist diese Bewegung, das ist die Realität und die Normalität der Dinge, dass Sachen nicht immer bleiben, wie sie sind. Und darin verspricht Gott sein Mitgehen, darin verspricht er zu segnen. Und ich möchte uns da einladen, jetzt gibt ja da verschiedene Situationen, wo man überlegt, ja, will ich da wirklich einen Prozess des Umdenkens? Will ich wirklich den Aufbruch? Will ich wirklich was Neues? Oder will ich mich am Alten festhalten? Vielleicht macht es uns Mut, dass wir sagen, in diesem Prozess des Umgreifens, wenn du das eine loslässt und das Neue packst, da ist Gott dabei. Da hält er dich. Da spricht dir dazu, ich bin mit dir, ich werde dich segnen. Und am neuen Ort habe ich was Besseres bereit als das Alte, an dem du dich festklammerst. Und deswegen sagt es Gott auch zu uns, geh nach vorn, mach weiter im Denken, in Gewohnheiten, in Beziehungen, weil ich dir das Land zeigen möchte, wo du blühen kannst. Und da ist das Baumbild natürlich an den Grenzen. Ja? Wurzeln, wenn die einmal geschlagen sind, dann steht so ein Ding. Ja? Ich glaube, irgendwie ein dynamischeres Bild wäre da besser, weil wir gehen, aber Gott geht mit. Aufbruch in die Unsicherheit. Und dazu ist mein zweiter Gedanke, wie wir diese Sicherheit in diesen Momenten dann gewinnen können. Ich habe es genannt, Sicherheit durch Gottvertrauen. Wie viel Landkarte, wie viel Wegbeschreibung, wie viel Absicherung brauchen wir, wenn wir uns auf den Weg machen? Wie viel Trittsicherheit brauchst du für diesen Wechsel zwischen den Geländern? Egal welches Bild wir verwenden, ob das Seile sind oder Geländer oder eine Baumschule, es gibt immer den unsicheren Moment. Und die Bibel ist so schön, weil sie da ziemlich ehrlich ist, es passieren Fehler. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ihr seht das ja in den Überschriften, Abraham kommt nach Ägypten, weil eine Hungersnot entsteht und dort gibt er Sarai erstmal als seine Schwester aus, um dann Güter abzubekommen. Ja? Also riesiger Fehler. Später wird es ja noch passieren, weil er Gottes Verheißung noch nicht glauben konnte, dass er noch mit einer Sklavin ein Kind zeugt. Also es passiert ein Fehler, es passieren Dinge, die vielleicht nicht so sind. Und dann ist es immer interessant, warum ist es so passiert? Und häufig habe ich das Gefühl, in meinem Leben ist es so, weil ich diese Unsicherheit nicht aushalte. Weil ich mich doch an irgendetwas klammern will und dann mache ich das einfach selbst und dann ist es mindestens genauso schlecht wie die alte Situation. Manchmal müssen wir es aushalten, dass was Neues noch nicht sichtbar wird. Dass Hoffnungen, dass man das einmal in der Woche hinten am Horizont sieht, aber man halt immer noch auf dem Weg dahin ist. Und man keine genaue Vorstellung davon hat, was kommen wird. Mir macht es Mut, dass unsere Geschichte da mit dem richtigen Aspekt oder mit der richtigen Betonung losgeht. Ja? Wir haben ja eigentlich eine Heldengeschichte. Abraham wird im Neuen Testament als das Glaubensvorbild beschrieben. Aber wie geht seine Glaubensgeschichte los? Seine Glaubensgeschichte geht damit los, dass der Herr zu ihm spricht. Der Herr sprach zu Abraham. Ich glaube, das ist der Ort unserer Sicherheit, wenn der Herr spricht und es passiert was Wunderschönes, dann heißt es nämlich in Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Gott gibt seinen Zuspruch mit, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Das passiert, wenn der Herr spricht. Wenn wir selber sprechen, wenn wir selber tun, dann passiert das, was ein Kapitel vorher passiert. Ich habe es euch da an die Wand geworfen, der Turmbau zur Babel. Da heißt es, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Ich glaube, das ist auch für uns Christen, für uns Leute, die wirklich was erleben wollen mit Gott und die zur Ehre Gottes leben wollen, eine Herausforderung. Sich nicht selber den Namen machen zu wollen, sich Hoffnung nicht selber herbeizubauen, sondern auf Gottes Reden zu warten, vorsichtig sich abzutasten in der Gewissheit, hey, der Herr ist mit mir. Trotzdem ist man auf dem Weg, bis irgendwann das Ortsschild Hoffnungen kommt, bis irgendwie was sichtbar wird. Das ist schwierig, Leute, verdammt schwierig. Und ich liebe die Bibel dafür, dass sie da so ehrlich ist. Wenn man sich das im Kapitel 15, ich glaube, ich habe es jetzt nicht doch mit reingedruckt, da sagt der Abraham, nachdem Gott das ihm schon tausendmal bestätigt hat, ich will dir was Gutes geben, ich will dich segnen, dann sagt er, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin, ja, das ist so diese Mimimi-Taktik, die kann man wirklich verstehen. Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Sieh, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Jetzt hast du mir was versprochen, Gott, und jetzt wandere ich hier monatelang und es passiert einfach nichts. Ich habe mir Mühe gegeben, ja, und du kannst nicht mal dein Quäntchen dazu tun, was du mir versprochen hast. Und dann sagt Gott so schön, und es hat wieder was mit Bewegung zu tun, und er, also Gott, führte ihn hinaus und sprach, blicke auf zum Himmel und zähl die Sterne. Und wenn du sie zählen kannst, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Das macht mir Mut, dass auch wenn ich am Montag nach vielleicht einer ermutigenden Botschaft heute am Montag wieder gefrustet bin und denke, nee, ich habe total Frusthausen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wenn ich an die ganzen Situationen denke, in denen ich gerade lebe, da ist Hoffnungen, da ist Gottes Reden, da ist sein Zuspruch weit entfernt. Dann finde ich schön, dass Gott das irgendwie nicht verurteilt, sondern dass er sagt, ja hier, komm mal raus, ich habe dir was zu zeigen. Glaub mir, hey, ich habe was, aber es ist halt noch nicht sichtbar, es dauert halt noch. Man könnte sagen, okay, Abraham hat es jetzt kapiert. Genau in den Versen später ist davon die Rede, dass er sich die Sklavin Hagar nimmt. Okay, da ist seine Frau auch beteiligt, die gibt ihm die Empfehlung dazu. Und Ismael wird gezeugt. Das ist so sinnbildlich und typisch für unsere eigenen Pläne, für unsere eigenen Sicherheiten, die wir gerne machen, weil wir Unsicherheit nicht aushalten, weil wir Spannungen nicht wollen. Pendeln zwischen den eigenen Plänen und Gottvertrauen. Diese Spannung zu halten und zu sagen, hey Jesus, das war genau deine Spannung. Am Kreuz hast du genau das gemacht, dass du da hingst zwischen Gott, Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Wir leben darin, wir kommen da nicht raus. Und trotzdem, und ich möchte dass ihr das einmal anhört, wird Abraham als Glaubensheld beschrieben. Das ist, man kann in Spannung leben, man kann frustriert sein und trotzdem glauben. Im Römerbrief schreibt der Paulus über den Abraham: Abraham glaubte Gott, jetzt kommt eine Beschreibung von Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es schon da wäre. Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Lasse ich mich ein, Gott zu vertrauen, auch wenn ich noch nicht sehe, was kommt, auch wenn ich noch nicht sehe, wie Hoffnung aussieht. Weil ich weiß, dass Gott der ist, das ist so eine schöne Formulierung, die ist schwer, aber die ist schön, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es schon da wäre. Ist eigentlich ein Gedicht, was hier Paulus schreibt. Ja? Gott ruft das Nichtseiende. Wie kann man was rufen, was nicht da ist? Da wirst du normalerweise abgeholt. Gott ruft das Nichtseiende, wie wenn es schon da wäre. Er hat den größeren Blick. Und dann kommt es ganz typisch, Sarai kann das nicht. Drei Männer kommen zu Abraham, das ist Gott. Und Sarah hört mit und die kriegt einen Lachanfall, weil die sagt, wie soll ich, die ist ja am unmittelbarsten betroffen, wie soll ich noch Kinder bekommen? Ich bin 90 Jahre alt, der Abraham ist 100 Jahre alt. Wie soll das gehen, Gott? Wie soll das gehen? Abraham, wenn er das liest, der muss auch lachen, der muss sogar so lachen, dass er sich zu Boden wirft. Also der kriegt einen Anfall, würde man sagen, wahrscheinlich. Also weil das, wie soll das gehen, Gott? Das ist ja wirklich unsere Frage. Wir hören sonntags Predigen, die ermutigen uns und dann kommen wir in den Alltag und sagen, Gott, wie soll das gehen? Das ist die gleiche Frage, die Maria dem Engel stellt. Wie soll das gehen, da ich von keinem Mann weiß? Wie soll das gehen? Gott fordert uns da heraus. Er sagt, glaubst du, dass ich Gott bin? Glaubst du, dass ich mich für dich interessiere, dass ich dein Bestes will? Dann nimm das mit in deine Praxis. Also nicht in die Arztpraxis, sondern in deinen Alltag, in deine konkrete Situation, wo du sagst, oh, das ist Frusthausen. Nimm das dort mit rein, glaubst du mir? Ich habe einen ganz alten Text mitgebracht von 1935. Helmut Frey, Theologe, der schreibt, wie er unseren Glauben sieht, von 1935. Man lebt in kirchlichen Kreisen vom Erbe der Reformation. Man hält sich im besten Fall an der Sitte und auch an der Lehre der Väter fest. Vielfach unbewusst. Und hier wie dort erlebt man auf dem Gebiet des Glaubens, was man auf allen Gebieten des Lebens erfährt, solange wir in der Zeit leben. Erbe, das man nicht mehrt, sondern nur hütet, wird verzehrt. Gewiss soll nicht geleugnet werden, dass in einzelnen Kreisen und Ländern, in der Mission draußen und im stillen daheim, Unermüdliches gearbeitet wurde. Ja, vielfach war in der letzten Zeit eine übertriebene Aktivität und viel Geschäftigkeit eingerissen. Aber war darin wirkliche Bewegung? Aufs Ganze gesehen war doch das Leben der Kirche kein vorwärtsstürmendes Bauen am Wege der Zukunft, der Weg der Einzelnen, kein Eilen und Jagen nach einem überweltlichen Ziel. Und durch die Adern des großen Leibes der abendländischen Christenheit trieb nicht mehr der Wunsch, oh, dass doch bald dein Feuer brennte, als hemmender Puls. Stattdessen war Christsein ein Haben alles Segens von oben, ein Gewisssein dieses Segens auf allen Wegen, die man selbst zu gehen sich vornahm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, krass, das war bei den Christen scheinbar 1935 auch schon so. Wir haben unseren eigenen Glauben, wir sagen, ja, Jesus, du lebst und du bist für uns am Kreuz gestorben, aber wenn der Glaube wirklich unseren Alltag berührt, wenn es darum geht, dass wirklich was passieren dass ja was passieren muss, weil es um unsere Sicherheit geht, weil es um eine Situation geht, die echt schlecht ist, dann sagen wir, oh, wie soll das gehen? Dann sagen wir nicht, oh Gott, wir glauben dir, und das ist nicht der Vorwurf an euch, sondern der Vorwurf an mich, dann sind wir nicht laut und bekennend, sondern wir rattern einfach die Phrasen runter, die wir haben, aber im Alltag glauben wir es nicht. Das hat mich sehr getroffen, als ich das gelesen habe. Ist unser Glauben in ein Fürwahrhalten abgerutscht? Dass wir einfach sagen, ja, wir haben den Segen, aber wenn es konkret darauf ankommt, dann glauben wir Gott das nicht. Gott, der verurteilt nicht, er bestärkt viel mehr und er sagt uns das immer wieder zu. Er sagt, hey, komm weg von deiner menschlich gemachten Sicherheit, von dem, wo du glaubst, das muss so sein. Und öffne dich neu für das Reden Gottes, für neue Situationen, für Umstände. Ich glaube, wenn wir es lernen, uns neu über Gottvertrauen zu definieren, als über Gewohnheiten, als über Situationen, als über Materielles, dann kann uns eigentlich nichts mehr erschüttern. Wir singen ja, Gott ist meine Hoffnung. Und einen halben Tag später, einen Atemzug später, sind wir hoffnungslos und frustriert, wenn wir auf unsere Situation gucken. Gott möchte dieses Geländer sein. Er sagt, lass das Geländer ein Geländer sein, nimm mich als deine Sicherheit. Ich möchte dir Hoffnung geben. Und ich bin nicht nur an einem Punkt, ich bin nicht nur da, sozusagen, wo es losgeht, sondern auf diesem Weg bin ich. Gottes Zuspruch ist mein Fundament, damit alles, was auf mich zustürmt, mich nicht mehr hoffnungslos zurücklassen muss. Sicherheit durch Gottvertrauen. Und ein ganz kurzer dritter Gedanke, mit diesem Gottvertrauen ein Segen sein. Abraham tut es in ganzer Konsequenz. Das wird nur in einem kleinen Vers sichtbar. Da heißt es, mit seinem Cousin, mit Lot, mit seiner Frau, mit Sklaven, mit Tieren zieht er aus. Und er bringt sich in dem neuen Land ein. Er lernt die Sprache, er schließt vielleicht Freundschaften, er macht Verträge, er erwirtschaftet Gewinne. Er geht also positiv mit den neuen Umständen um. Er macht das, was ein ganz normaler Bauer, was ein Landwirt, was ein Nomade getan hat. Und dabei verleugnet er nicht, von wem das kommt. Dabei verleugnet er seinen Segen nicht. In diese Situation, in diesen Alltag, sagt Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott sagt das uns zu, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein im fremden Land, in der neuen Situation, in der neuen Unisportgruppe, in neuen sozialen Kontakten, im Altenheim. Da, wo wir neu hinkommen, wo wir sagen, ah, ich weiß nicht so richtig, wie das da werden wird. Dort sagt Gott, ich will dich segnen und dort sollst du ein Segen sein. Dort kannst du den Unterschied machen. Der Name Abraham, der bedeutet so viel wie mein Vater ist hoch. Mein himmlischer Vater ist der Größte, der Beste, der Treueste und mein Leben soll erzählen, was Gott tut. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott uns segnet, dann ist das nie ein Selbstzweck, sondern Gottes Segen ist immer zum Genießen und zum Geben da. Gottes Segen ist immer zum Genießen und zum Geben da. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn dir es nicht passt, dass du Segen genießen kannst, dann sag halt nur, Gottes Segen ist zum Geben da. Ist auch okay, aber man darf auch genießen. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Und dann ist davon verfluchen die Rede. Und von viel Segen, ich weiß nicht, habe ich es nochmal abgedruckt? Ja, da ist ja so oft, ich will die Nation machen, ich will den Namen groß machen. Man hat gar keinen Überblick mehr, was Gott jetzt eigentlich macht. Auf jeden Fall weiß man, ist es gut, was er macht. Ja? Nation und Segen und Namen und wieder Segen und nochmal Segen und Fluchen und aber wieder Segen. Also so oft Segen, wie da drin steht, das zeigt für mich, was da zwischen Himmel und Erde tatsächlich passiert, ist gar nicht meine Aufgabe. Das zu bewerten oder da zu überlegen, wie Gott jetzt genau segnet und wann und wie und wo er nicht. Verfluchen zum Beispiel ist nicht meine Aufgabe. Bestrafen, sagt Gott, mache ich, weil ich habe einen größeren Sinn für Gerechtigkeit als du emotionales Bündel. Ja? Und auch Segen ist ein größeres Geschäft. Da passiert mehr, als du denkst, aber was da genau passiert, Segen, 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 du musst das nicht wissen. Es geht darum, dass du dich einlässt darauf, dass du erlebst, ich segne dich und dann kannst du das weitergeben. Und ich glaube, dieser Prozess, der ist tatsächlich viel aufwendiger, als es im Text beschrieben wird. Da steht ja einfach, der Abraham geht aus und aus dem Land und dann kommt er in das neue Land und es ist fertig. Der Abraham, der war lange unterwegs. Der musste an dem neuen Ort Sprache lernen. Ich habe es schon gesagt, ja, das war Arbeit. Dieses Aufbrechen ist gekoppelt an tägliches Entscheiden, an ein tägliches Gott, jetzt auch in dieser neuen Situation vertraue ich dir. Auch in dieser Veränderung. Auch wenn alles so wirkt, wie als würde es nicht mehr so sein wie früher. Auch dann will ich dir vertrauen. Auch dann will ich glauben, dass du mich segnest. Und Luther sagt, das ist ein täglicher Prozess. Ja? Jeden Tag umkehren. Weg von den eigenen Vorstellungen. Immer wieder zu sagen, hey Gott, ich will deinen Plänen vertrauen. Deine Verheißung, die ist so groß. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter, sagt er zu Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann baut der Abraham am Schluss Gott einen Altar, also so ein Dankopfer. Ja? Was können wir Gott auf diesen Altar legen? Das vielleicht als abschließende Frage. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. An welche Orte kommen wir? Wo ist unser Kana an? Wie sieht Segen aus? Ich sehe gerade, ich habe zum Schluss drei Fragen. Damit bündel ich die ganze Geschichte. Zum ersten Punkt, wo bin ich wirklich am Ende des Geländers? Wo ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich was Neues fasse? In neuen Gedanken, in neuen Gewohnheiten, in neuen Beziehungen. Gott möchte dich an einen neuen Ort führen. Er möchte dich in fruchtbare Erde setzen, damit du auch im Alter, damit du blühen kannst, damit du nicht eingehen musst, weil alles zu groß und zu schwer ist. Was erschüttert unsere Sicherheiten? Was müssen Menschen tun, damit sie dich unsicher machen? Das ist ein guter Indikator dafür, wo deine Sicherheiten liegen. Was müssen Menschen tun, um dich unsicher zu machen? Welche Umstände müssen eintreten, damit du nicht mehr weiter weißt? Ich glaube, das ist ein Zeichen, diesen Bereich Gott anzuvertrauen. Und wo kannst du für andere zum Segen werden? Im Tagesgeschäft, ja, im Gewinnen und im Verlieren, in Erfolg sowie in Frust. Sich tagtäglich da wieder drauf zu konzentrieren, zu sagen, Gott, du wirst mich segnen. Ich will ein Segen sein. Gott, du wirst mich rausholen aus Frusthausen und zusammen mit dir laufe ich in den schönen schwäbischen Ort Hoffnungen. Amen. Ich bete. Herr, danke, dass in dir so viel Zuspruch ist. Es gibt genug Situationen, die überhaupt nicht zusprechend sind. Wir haben so viel ja auch zu schleppen und so viel ja neue Herausforderungen, die einfach anstehen. Herr, das ist so wunderbar, Herr, dass du für uns bist, dass du mitgehst. Herr, und ich bitte dich, dass die Worte, die du uns heute Abend gesagt hast, dass die in die kommende Woche mitgehen. Herr, da du, wo du uns wirklich aufgefordert hast, dass wir dieser Aufforderung nachgehen können. Das, wo du uns ermutigt hast, dass wir uns jeden Tag daran erinnern können. Jesus, ich danke dir dafür, dass ja, du diesen Segen von Abraham, das bis zu dir und jetzt ja, weiter auf uns geht. Herr, danke, dass du lebst, dass du der bist, der mit auf dem Weg ist in all den Unsicherheiten. Dafür sei dir Lob und Ehre, Jesus. Amen.